Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey, Achtung, das müssen wir ändern.
Aber manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts heißt es doch zum Beispiel immer.
Die Welt brennt. An allen Ecken und Enden haben wir extreme, massive Probleme, vor denen sich auch keiner verschließen kann.
Die Welt ist in Aufruhr. Doch AktivistInnen geben Hoffnung. Du hörst Ganz schön laut, den Veto-Podcast mit Ninia Lagrande und Steven Anpalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, dem Interview-Podcast des Veto-Magazins. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die sich aktivistisch engagieren, mit Menschen, die ihre Stimme erheben, um in dieser Gesellschaft etwas zum Besseren zu wenden. Meine heutige Gästin tut genau das buchstäblich in ihrer Arbeit. In ihren Rap-Texten widmet sie sich queerfeministischen, antirassistischen und antikapitalistischen Inhalten und setzt sich immer wieder mit komplexen und manchmal widersprüchlichen Identitäten auseinander. Im Hip-Hop-Trio Gaddafi Girls hat sie sich einen Namen als Black Tea gemacht. Sie bezeichnete sich selbst als Frida Kahlo. Hallo der Straße. Noch besser bekannt ist sie jedoch als Ebbo. Herzlich willkommen. Hallo.
Hallo. Hi, hi, hi.
Wie schön, dass du hier bist. Lass uns von vorne beginnen. Du bist in München aufgewachsen und hast so mit 13 Jahren angefangen, Musik zu machen. Kannst du uns zurück in deine Teenagerjahre mitnehmen und erzählen, was dich damals inspiriert hat, wie deine Musikkarriere begonnen hat?
Ja, ich habe relativ früh Hip-Hop für mich entdeckt, weil meine Tanten und meine Onkels das sehr viel gehört haben und habe so, seitdem ich irgendwie schreiben konnte, schon angefangen, Gedichte zu schreiben und irgendwann eben so als Teenagerin dann meine ersten Songtexte und genau, und habe das einfach immer weitergemacht.
Man kann über dich lesen in verschiedenen Interviews und Artikeln, dass du deine ersten Konzerte in Waschsalons und Supermärkten gespielt hast. Und ich habe mir das super stressig vorgestellt, in so einem trubeligen Netto ein Konzert zu geben. Wie war das?
Genau, wir hatten damals so eine Tour am Hauptbahnhof in München. Und es war so Teil von einem Kunstprojekt auch, wo wir uns einen Einkaufswagen zusammengebastelt hatten mit so DJ-Equipment und Boxen, ne? Und damit sind wir sozusagen rumgezogen, ne? Und ein Spot, wo wir gespielt haben, war halt in so einem türkischen Supermarkt. Da sind wir einfach reingegangen und haben uns hingestellt. Ich weiß gar nicht, wie alt ich damals war. Ich glaube so Anfang 20 oder 19, 20, sowas irgendwie. Genau. Und es war super funny. Ich weiß gar nicht, ob es stressig war. Ich glaube, es war eher funny, als dass es irgendwie stressig war, ja.
Habt ihr da irgendwann auch mal Hausverbot bekommen in irgendeinem Laden?
Nee, weil das, wie gesagt, das war so Teil von dem Projekt und die Supermärkte oder die Waschsalons, wir haben auch irgendwie in der Hotellobby gespielt mit diesem Einkaufswagen auf der Straße etc. Und die wussten auch Bescheid. Das war jetzt nicht so, dass ich da einfach eingelaufen bin. genau.
Gibt es einen Moment in deiner bisherigen musikalischen Laufbahn, an den du dich gerne erinnerst, weil er besonders wichtig oder ja irgendwie was ganz Besonderes oder was ganz anderes war?
Ich weiß, so ein Moment, der für mich sehr wichtig war, war, als ich zum ersten Mal meinen Namen auf einem Plakat gesehen habe. Einfach weil ich als Teenager war das so mein größtes Ziel. Ich wollte einfach unbedingt irgendwo spielen und ich wollte, dass mein Name auf so einem Konzertplakat ist. Und jetzt ist es so total, it's so casual, ne? Ich sehe das natürlich öfter und es ist voll schön. Aber ich weiß so, das erste Mal, als ich meinen Namen gesehen habe, war richtig schön. Und dann natürlich auch so gewisse Songs, die ich herausgebracht habe und was für ein Feedback ich auf diese Songs bekommen habe. Das waren, glaube ich, auch so wichtige Momente oder sind es immer noch?
Wir bleiben mal bei den Songs und den Texten. Die sind ja immer wieder Themen sozialer Ungerechtigkeiten drin. Was hat dich politisiert?
Ich würde sagen, meine Familie und meine Herkunft und vor allem meine Mama. Weil meine Mama früher auch schon sehr politisch aktiv war. Sie war im Vorstand vom alevitischen Verein Europa Und meine Mama hat mich immer überall hin mitgenommen, auf so Podiumsdiskussionen etc., weil es ihr so wichtig war, dass ich meine Stimme nutze. Und ich glaube auch, meine Mama zu sehen, die irgendwie vor 10.000 Leuten Reden gehalten hat, das hat mich unterbewusst auf jeden Fall geprägt. Also einfach so eine Frau zu sehen, die auf einer Bühne steht und alle hören ihr zu, das war für mich voll das krasse Bild. Und mein Papa hat sie da auch immer total unterstützt. Und ja, irgendwie war das für mich deswegen auch so einfach, meine Stimme zu nutzen oder zu sagen, hey, ich will auf einer Bühne stehen und ich will meine Message mit den Leuten teilen.
Wie ist dein Verhältnis zur politischen Ebene deiner Kunst? Also fühlst du ein Verantwortungsgefühl, politische Texte zu schreiben?
Auf jeden Fall. Ich finde es komisch, dass zum Beispiel momentan im Mainstream in Deutschland die Artists, die in den Top Ten sind vielleicht, sich eigentlich gar nicht politisch positionieren so richtig. Und wenn, dann sehr zaghaft. Und eigentlich, wir sind in so einer krassen Zeit und es fühlt sich weird an, weil ich das in anderen kreativen Branchen schon mehr merke, dass die Leute versuchen, ein Statement zu setzen. Und ich habe das Gefühl, in der Musik, dadurch, dass es mittlerweile so ein, ja, wie soll ich sagen, es ist so ein Kunstwerk geworden, womit man sehr, also man kommt sehr, das ist ja auch was Schönes, das kann jeder Musik machen, aber welche Leute tatsächlich erfolgreich werden und so weiter, das ist alles sehr so wirtschaftlich. Also das Business ist mittlerweile größer als die Kunst in Deutschland, finde ich.
Du hast auch schon in Interviews öfter über deine Rolle als politische Rapperin im gesellschaftlichen Diskurs gesprochen. In einem Taz-Interview hast du dich 2019 als in Anführungszeichen Vorzeigekanackin bezeichnet, weil du als Rapperin mit Migrationsgeschichte, mit deiner Musik, mit dem Klischee von Gangster-Rap brichst. Gibt es immer noch Momente, in denen du dich so einkategorisierst, fühlst von Medien?
Genau, also ich würde nicht sagen, dass ich mich selbst so einkategorisiere, sondern ich habe früher schon eher das Gefühl gehabt von so, ich werde als Vorzeigebeispiel genutzt und so, ah, schaut mal, die hat studiert, macht aber Rap, aber es ist nicht so toxisch, es ist irgendwie politisch und so weiter. Und jetzt, mittlerweile ist es nicht mehr so, weil ich auch einfach gelernt habe, mich in Interviews so zu positionieren oder ja, einfach so zu reden, dass ich wirklich am Ende des Tages mich gesehen fühle. Das hatte ich mit Anfang 20 nicht. Das hatte ich, ja, das musste ich auch erstmal über die Zeit hinweg entwickeln. Ja.
Gibt es irgendwie so eine neue Rolle, die du gerne erfüllst, oder machst du dich frei von solchen Bildern?
Ich finde generell, es ist super schwierig, in Rollen zu sein, weil entweder verfällt man der Rolle und macht all seine Arbeit nur, um in dieser Rolle bleiben zu können, weil die Rolle funktioniert. Oder man hat die ganze Zeit Angst, Leute zu enttäuschen. Ich finde, das spiegelt sich auch in Rollen in unserem Leben, so die Rolle als Kind. Ich finde, es ist super befreiend, seine Eltern zu enttäuschen, weil dann hat man nicht mehr so diesen Druck, irgendwie etwas erfüllen zu müssen. Ne? Und genau das Gleiche sehe ich in der Kunst auch oder in der Musik, die ich mache. Ich will gar nicht in so einer Rolle mich selbst festhalten, nur weil ich merke, das funktioniert. Ich glaube auch so, mein Album ist ein gutes Beispiel dafür, weil ich hatte ja als allerersten Song Free rausgebracht, einen super politischen Song, der sehr gut angekommen ist. Und wäre ich so danach gegangen und hätte irgendwie marketingtechnisch gedacht oder wie auch immer oder hätte mich eben in dieser Rolle so festgefahren, wäre mein Album was ganz anderes geworden. Es wäre kein queeres Love-Album geworden, sondern dann hätte ich noch so 10 Songs wie Free gemacht und ja, wäre so diesen sicheren Weg gefahren. Und für mich war es aber dann wichtig zu sagen, hey, was möchte ich denn? Also was ist für mich gerade so ein dringendes Anliegen?
Wir kommen nachher natürlich auch noch zum Album und auch zu der Single. Über dich wurde mal geschrieben, Ebbo zu hören bedeutet, eine Revolution zu erleben. Gibt es ein schöneres Kompliment?
Ich glaube nicht. Ich glaube auf keinen Fall. Ich habe das gar nicht gelesen, dieses schöne Kompliment. Aber ja, ist sehr, sehr schön zu hören.
Schöner Satz auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du diesen Podcast schon mal gehört hast. Wir machen mit unseren GästInnen immer eine Schnellfragerunde. Das bedeutet, ich stelle einen Timer und dann ist es deine Aufgabe, so schnell und kurz wie möglich auf meine Fragen zu antworten. Vielleicht mit einem Wort, mit einem Satz, wie auch immer, was dir spontan in den Kopf kommt. Und dafür haben wir jetzt 90 Sekunden.
Let's go.
Ganz schön knapp. Alles auf Zeit.
Auf was kannst du nicht verzichten?
Auf Musik. Sehr klischeehaft, aber ja.
Was war der absurdeste Trend, den du mitgemacht hast?
Der absurdeste Trend? Ich würde sagen, ich habe noch nie einen absurden Trend mitgemacht, hoffe ich.
Wolltest du noch was ergänzen?
Mm-mm, alles gut.
Okay. Dein persönliches Unwort des Jahres.
Mein Unwort des Jahres. Gibt es keins. Fällt mir gerade nichts ein. Nee.
Wenn du eine berühmte Person, tot oder lebendig, zum Essen einladen könntest, wen?
Ach so, warte mal, zum Unwort AfD.
Ja.
Okay.
Unwort AfD, okay. AfD.
Und wenn ich eine berühmte Person zum Essen einladen könnte, Missy Elliott. Ich würde so gerne mal mit ihr einfach chillen und mit ihr über ihre Musik reden, ja.
Eine wirklich kreative Beleidigung.
Eine kreative Beleidigung. Ich liebe Beleidigungen, die wie Komplimente klingen. So etwas wie, schade, dass du nicht schlauer bist. Oder irgendwie so etwas, was so, weißt du, was ich meine? Ich liebe diese Art von Beleidigung. Ja.
Ein Typ letztens zu mir gesagt, ich habe dich noch nie auf der Bühne gesehen, aber du machst es eigentlich recht gut. Und ich war so, danke. was hast du immer im Kühlschrank?
Ich habe immer im Kühlschrank Käse. Ich habe immer sehr viele verschiedene Sorten Käse.
Welchen Song hörst du gerade rauf und runter?
Ich höre gerade rauf und runter das ganze Doechii-Album. Ich kann gar nicht sagen, welchen Song, das ganze Album.
Das war's schon.
Crazy.
Ja.
Okay.
Ich bin immer so leicht gestresst bei diesen 90 Sekunden, obwohl ich die Fragen nur stellen muss, aber alleine durch den Ticker. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Wir wollen gleich über dein frisch veröffentlichtes Album sprechen, aber erstmal über die Single-Auskopplung aus dem Album, die du schon vor einigen Monaten veröffentlicht hast. Sie heißt Free und wir hören einfach mal kurz rein.
Ich glaube nicht, dass irgendwer noch schweigen kann. Trau nicht mehr, weil ich keine Tränen zum Weinen hab. Lauf ohne Licht, vertraue auf den nächsten Tag. Kenn den Weg, kenn die Schritte, rutsch nicht aus, gibt keine Mitte. Ja, ich weiß, es war nicht leicht von Anfang an, doch irgendwann hat irgendwer auch einfach angefangen. Das ganze Land ist gerade ziemlich angespannt. Und ich schwör, ich hab noch nie so fucking Angst gehabt. Ich seh die Bullen meine Freunde schlagen. Ich seh auf dem Beton Träume platzen. Ich lese die Zeitung nicht mehr. Es geht ihnen nur drum, wie sehr sie uns hassen, wie sehr sie uns spalten. Frage mich, sah es hier auch einmal anders aus? Vor NSU, vor Hanau und dem Holocaust. Frage mich, ob du für deine große Einigkeit einfach noch ein paar mehr Leichen brauchst. Meine palästinensischen Freunde sind alle am Ende. Meine jüdischen Freunde, sie trauern mit Denks. Meine kurdischen Leute sind dauernd am Kämpfen. Und meine schwarzen Freunde suchen immer noch Verständnis. Alle anderen Freunde sind irgendwo dazwischen. Wir fühlen das Gleiche, doch trauern im Stillen. Mir fällt das Lachen schwer, uns geht's allen beschissen, ja. Uns geht es allen beschissen und wir leben hier, wo unsere Trauer nichts wert ist. Wo unser Schmerz ihr größtes Werk ist. Wo alles, was wir gerade sagen, alles, was wir gerade machen, alles immer nur verkehrt ist. Wo der Druck nach rechts kein Druck, sondern ihr Platz ist.
Ich finde, es ist ein großartiger Song, der die Gefühle der Zerrissenheit, die sicherlich viele Menschen mit linksprogressiver Haltung aktuell haben, bündelt und beschreibt. Was bedeutet dir dieser Song?
Der Song bedeutet mir voll viel, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass sich so viele Leute angesprochen fühlen. Ich habe ganz oft, wenn ich Songs schreibe, das Gefühl, dass ich eigentlich nur für mich und meine Freundinnen schreibe, um unsere Gefühle aufzufangen oder auch um so ein, wie so eine Bestandsaufnahme von unseren Gesprächen, unseren Gefühlen, unseren Ängsten, um das in einen Song zu packen. Und ich habe den Song ja auch gemacht, um eine Spendenaktion für Leave No One Behind zu starten. Ne? Der Song war auch gar nicht fürs Album geplant, aber ich wollte den unbedingt aufs Album packen, weil ich ja auch immer auf Vinyl release und für mich ist es eine Art und Weise zu archivieren. Und ich finde, dieser Song ist so wichtig gewesen für mich und ich glaube auch für viele Leute, die mir das geschrieben haben, so dass ich den unbedingt dabei haben wollte auf dem Album.
Der Song sticht ja auch heraus, weil du darin den Schmerz als traurige Gemeinsamkeit verschiedener gesellschaftlicher Gruppen hervorhebst und nicht gegeneinander ausspielst. Also nicht nur verbindest du das Leid von PalästinenserInnen und Juden, Jüdinnen, sondern auch die Kämpfe von KurdInnen oder schwarzen Menschen. Ist es nicht irgendwie auch traurig, dass du mit dieser Haltung in einem Song so herausstichst?
Was meinst du damit? Ist es nicht traurig?
Weil ja, dass du so eine der wenigen bist, die das so ohne Leute gegeneinander auszuspielen oder eine Gruppe hervorzuheben, thematisieren kannst?
Ich finde es super traurig, dass wir in einer Zeit leben, wo Artists sich so schwer tun, in Deutschland irgendwie politisch etwas zu sagen oder Songs zu machen. Ich glaube, das Letzte, woran ich mich so sehr gut erinnern kann, ist so, als Hanau war. Und ich glaube, viele Künstlerinnen tun sich schwer damit, weil sie Angst haben, etwas Falsches zu sagen oder weil sie Angst haben, Fans zu verlieren oder was auch immer. Und das zeigt mir aber so sehr, dass es halt, dass die Industrie mittlerweile so ein krasses Business ist, wo es gar nicht so darum geht, dass Künstlerinnen Charakter haben oder krasse, starke Persönlichkeiten sind, sondern es geht eher darum, was funktioniert medial. Und klar würde ich mir wünschen, dass es mehr Künstlerinnen gibt, auch aus verschiedenen Perspektiven. Ich würde gerne in Deutschland, also in anderen Ländern gibt's das ja auch. Und ich merke auch, ich war dieses Jahr 3 Monate in der Türkei, ich merke auch, dass dort Künstlerinnen einfach wegen der Situation dort viel politischer sind. Und ich habe das Gefühl, hier leistet man sich öfter apolitisch zu sein, weil es keinen so richtig stört oder weil man nicht diesen Anspruch an Musikerinnen hat. Und das ist auch schade, weil ich habe letztens gecheckt, früher gab es ja sowas wie so Sisters Keepers hatten so einen Song rausgebracht oder Brothers Keepers oder mir fällt gerade der Name nicht ein, aber wir hatten früher, finde ich, viel mehr politischere Songs im Deutschrap, die auch kommerziell erfolgreich waren, also die wirklich auf MTV gespielt worden sind. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, es ist eher der Underground, der sich so positioniert und der Mainstream macht es nur, wenn es sein muss, so mit einem Post oder sowas. Das ist mega schade, natürlich.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
Fallen dir Beispiele für Zusammenarbeiten zwischen verschiedenen linken Gruppen oder Einzelpersonen in letzter Zeit ein, bei denen Unterschiede überwunden wurden?
Ich glaube, es gibt viele so Versuche. Zum Beispiel gab es so eine Lesung und ich bereue es gerade so, dass mir der Name nicht einfällt, aber es gab verschiedene, also ich finde, es gibt im Kunstbereich, genau das will ich glaube ich sagen, es gibt im Kunstbereich, vor allem so in der Literatur oder in anderen Bereichen, viele Bemühungen, um Menschen zusammenzubringen und um Gespräche voranzuführen. Aber ich finde zum Beispiel, in der Musik gibt's das noch nicht so. Oder ich finde, dass es so, medial gibt's das noch nicht so. Also wenn man so die meistverkauftesten Zeitungen sich anschaut, sehe ich das nicht. Ich sehe das eher so, dass versucht wird zu spalten oder also es ist nur so einseitige Berichte stattfinden. Und ich glaube auch deswegen, dass der Song Free so vielen Menschen so berührt hat, weil sich viele Menschen gesehen gefühlt haben. Und ich glaube, das, was uns in unserer jetzigen Zeit in Deutschland sehr fehlt, ist, dass wir uns nicht gesehen fühlen. Ich habe das Gefühl, es geht die ganze Zeit nur darum, so dass Leute dann gesehen werden, wenn sie sehr polarisierend sind oder wenn sie sehr so krasse Meinungen vertreten, ne? Und dadurch auffallen. Aber ich habe das Gefühl, dass so die breite Masse gar nicht so gesehen wird oder sich nicht gesehen fühlt mit ihrem Schmerz, mit ihren Trauer, mit ihrer Wut. Und ich glaube, dass der Song Free das ganz gut geschafft hat und dadurch auch so eine Aufmerksamkeit bekommen hat. Weil am Ende des Tages wünschen wir uns alle einfach nur, dass man uns sieht.
Gibt es etwas, was dir generell Hoffnung macht, auch in Zeiten wie diesen?
Ja, mir macht es ehrlich gesagt super viel Hoffnung, mit den Menschen um mich herum zu reden, die verschiedenste Geschichten haben, die verschiedenste Herkünfte haben, und zu hören, wie wir eigentlich alle nur das Gleiche wollen. Wir wollen alle, dass es keine Menschen gibt, die leiden. Wir wollen alle, dass jeder sich sicher fühlt und wohl fühlt und dass wir keine Angst vor der Polizei haben müssen, was wir aber ever since schon haben. All diese Dinge. Und was mir auch sehr viel Hoffnung gibt, sind all diese Leute, die sich so stark dafür machen, dass sich Menschen eben frei fühlen und dass sich Menschen sicher fühlen. Und so zum Beispiel, ich habe, als in Bautzen dieser Nazi-Aufmarsch gegen den CSD war, habe ich 60 Kilometer weiter davon auf einem queeren Festival gespielt. Und ich habe so Respekt vor diesen Leuten, die dort so queere Festivals organisieren, weil in Berlin ist es eine andere Nummer. In Berlin kann man, wir haben alles Mögliche, wir haben queeren Flohmarkt, wir haben alles Mögliche und wir müssen uns nicht darüber Gedanken machen, dass jetzt gleich eine riesige Gruppe von Nazis kommen könnte und irgendwie die Leute dort gefährdet. Und ich merke das halt immer wieder, dass es so viele Menschen gibt, die sich so aktiv einsetzen und die aber auch unseren Support brauchen. Also die es auch brauchen, dass wir mal nach Görlitz fahren und dort auf dieses queere Festival gehen und das unterstützen. Und solche Dinge geben mir Hoffnung.
Mit wem würdest du gern mal zusammen Musik machen?
Ich glaube, es gibt so viele Leute, mit denen ich gerne Musik machen würde. Jetzt höre ich ja dieses Doji-Album, ich bin so, ich würde gerne mit ihr was machen. Aber es gibt auch einfach viele Leute, die ich toll finde. Und für mich ist es so, der Song muss passen, der Vibe muss passen. Ich glaube, Musik ist für mich so etwas Spirituelles. Wenn ich mit jemandem Musik mache, es reicht nicht, dass ich die Musik von der Person cool finde, sondern ich muss halt mit der Person irgendein Vibe haben, irgendein Gefühl haben von so, dass ich mich aufmachen kann. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, weil es gibt viele, die ich cool finde, aber ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich mit denen arbeite.
Nach diesen frustrierenden politischen Themen haben wir ein kleines Spiel, das dir vielleicht gefallen wird. Ich spiele gleich den Jingle ab und dann darfst du eine Minute lang oder kürzer, wenn du früher fertig wirst, aber insgesamt eine Minute lang über alles schimpfen, pöbeln und lästern, was dich so richtig aufregt. Die Redaktion hat mir hier reingeschrieben, alle Kraftausdrücke, die du dabei verwendest, werden wir hinterher rauspiepen. Weiß ich noch nicht, ob wir das machen. Du darfst jetzt eine Minute lang, darfst du jetzt schimpfen. Wenn du ready bist, dann spiele ich den Jingle ab.
Okay, nach dem Jingle darf ich schimpfen?
Genau.
Okay, alles klar.
Okay, los geht's.
Ganz schön.
Okay. Okay, was mich gerade extrem abfuckt auch und vor allem so aus meiner Sicht hier in Berlin, ist einfach die ganze Polizeigewalt, die auf den Demos abgeht, dass die Zeitungen nur so einseitig berichten und so tun, als wäre das alles Notwehr, während Leuten die Nase gebrochen wird, während Leute auf dem Boden liegen, während kleine Jungs von 30 Bullen gemeinsam abgeführt werden, ne? Während Leute einfach Angst haben vor der Polizei, was sie davor auch schon hatten, aber nie in diesem Ausmaß. Während Leute mir in der Türkei erzählen, dass selbst die das richtig schlimm finden und sich nicht vorstellen können, dass in Istanbul gerade die Polizei so gegen Demonstranten vorangehen würde, und die ganze Welt einfach nur auf uns schaut und sich denkt, what the fuck is happening? Und die Medien hier es nicht gebacken kriegen, irgendwie auch nur negativ über diese Polizeigewalt zu berichten, ne? Und diesen Schmerz dieser Leute darzustellen, sondern immer einfach nur alle Leute, die gerade eh schon leiden, zu Tätern zu machen. Das fuckt mich gerade ab. Okay.
Sehr gut.
On point.
Okay.
Am 27. September ist dein neues Album FC Chaya veröffentlicht worden. Über den Song Free haben wir schon gesprochen. Worum geht's in den restlichen Tracks?
Das Album war so angedacht als eine Fortführung von zwei EPs, die ich schon rausgebracht hatte, mit so 3 oder 4 Songs. Und zwar Queer as Fuck EPs. Und ich wollte einfach ein ganzes Album machen, ein Deutschrap-Album machen, ne? Ein Deutsch-R&B-Album machen, wo es um queere Liebe geht. Und das war mir so ein Anliegen einfach, weil es mir selbst als Teenagerin so sehr gefehlt hat.
Also ist das auch quasi für all diejenigen, die jetzt jung sind und denen das vielleicht vorher gefehlt hat? Oder für wen hast du das Album gemacht?
Ich hoffe, es ist für all diejenigen, die gerade so jung sind und ihre Queerness entdecken und dass sie einfach so Spaß auch daran haben und sich in so einer Musik wiedergespiegelt fühlen. Gleichzeitig ist es auch für alle, die schon älter sind und einfach vielleicht ihr inneres Kind damit heilen, dass sie jetzt auf einmal so R&B oder Hip-Hop-Songs haben, die diese Themen haben einfach, wo es um queere Liebe geht und um so eine andere Art von Begehren. Ich glaube, es ist so für alle eigentlich, die das so mitfühlen.
Warum hast du die Fußballoptik und Ästhetik für das Album gewählt?
Das ist so funny, weil alle mich das fragen. Es ist gar nicht so.
Warum Fußball?
Nee, alle sagen so, ja, warum FC Chaya? Und ich muss sagen, das war gar nicht so eine durchdachte Idee. Also, ich wusste, dass das Album dieses Thema haben wird. Es wird um queere Liebe gehen, es wird darum gehen, dass ich eben so queere Love-Songs mache. Ich habe, während des Prozesses für das Album, habe ich für das Wettermagazin, die hatten so eine Buchausgabe, habe ich einen Text geschrieben, der heißt Ode an Chayas. Und da geht's darum, was für eine Art von, warum ich Chayas so crushe, ne? Und auf was für Chayas ich stehe. Und als das so fix war mit dem Album, worum es gehen wird, war das Erste, was mir einfällt, war so, ja, damals ist mir einfach der Begriff FC Chaya eingefallen. Einfach auch aus so einem Ding heraus von, ich finde das so geil, dass es so eine Männerdomäne ist oder dass Männer gern so dieses Ganze, diese Fußballästhetik und alles für sich claimen, obwohl wir auch so eine krasse Frauenmannschaft haben und oder Frauenmannschaften haben. Und diese Ästhetik zu nehmen und einfach so ein Chaya dahinter zu klatschen. Ich finde, dieses Wort macht schon was mit einem.
Yeah.
Weil man das so, it's the most femme word to say somehow, so, ne? Es ist so super femme. Und dann hast du aber dieses FC davor, was schon so männlich geprägt ist oder irgendwie an Fußballclubs erinnert. Für mich bedeutet auch das FC nicht nur Fußballclub, sondern auch ein bisschen so Fanclub-Chaya. Weil die Songs ja auch so eine Hommage an so, ja, an Chayas oder an so lesbischen Beziehungen, queeren Beziehungen ist.
In dem einen Song, Ebru's Story, nimmst du die HörerInnen mit auf eine Reise in deine Vergangenheit, vor allem in Bezug auf dein Lesbischsein und die Angst davor, diesen Teil von dir mit deiner Familie zu teilen. Und alles daran klingt so, dass es für dich ein super intensiver Prozess gewesen sein muss. Kannst du den Entstehungsprozess und was er mit dir gemacht hat ein bisschen beschreiben?
Der Song ist tatsächlich, also genau, der Song ist als vorletzter Song vom Album entstanden. Also es gab irgendwie, das ganze Album stand schon und der Song ist auch nur entstanden, weil ich ein Gespräch mit meiner Tante hatte. Wir hatten das Gespräch irgendwie vor einem Jahr. Und nachdem ich dieses Gespräch hatte, wollte ich unbedingt diesen Song schreiben. Ich war so richtig ready dafür, diesen Song zu schreiben. Und ich hätte den nicht vor 10 Jahren oder so schreiben können, weil, oder vor 5 Jahren, weil dieser Song in 3 Parts aufgeteilt ist. Wir haben einmal den ersten Verse, wo es darum geht, dass ich mich als queere Person so wohlfühle, als Kind, ne? Also, dass ich das so als Kind für mich entdecke. Und dass ich selbst drauf klarkomme. Im zweiten Teil geht's um Freundschaften, ne? Und im dritten Teil geht's um Familie, also dass die Familie einen akzeptiert. Und für mich hat sich dadurch so ein Kreis geschlossen. Und ich glaube, hätte ich den Song früher geschrieben, bevor ich dieses Gespräch mit meiner Tante gehabt hätte und so mit meiner Familie, wäre der Song nicht so geworden, wie er jetzt ist. Und für mich ist es jetzt so, ja, dieser Kreis hat sich geschlossen und es fühlt sich so befreiend an, diesen Song raus an die Welt zu schicken.
Also spätestens mit dem Song ist ja auch klar, dass du dich nicht scheust, Persönliches in deiner Musik preiszugeben. Wie viel Prozent Ebro steckt in Ebbo und wie viel andersrum?
Also Ebbo ist für mich so 100% ich. Auch, ja. Auch wenn nicht alle Songs autobiografisch sind oder zu 100%, also Ebro Story ist 1:1, das ist einfach super autobiografisch, es ist genauso passiert. Es gibt auch Songs, die sind ein bisschen mit Humor zu nehmen, wie zum Beispiel Duja oder Juicy oder sowas. Also natürlich dichte ich auch manchmal ein kleines bisschen dazu, aber für mich gibt's nicht so diesen Unterschied zwischen Ebro der Kunstfigur und Ebro, ich persönlich.
Wir haben ja vorhin schon dieses tolle Kompliment gehört, dass es sei wie eine Revolution zu erleben, deine Musik zu hören. Was wünschst du dir am allermeisten mit deiner Musik zu verändern?
Ich glaube, mein größter Anspruch an mich selbst ist, dass ich mit jedem Album, was ich rausbringe, etwas kreiere, was davor noch nicht so da war. Also, dass ich der Musik etwas auch zurückgebe und nicht nur einfach Musik mache, um Fame zu werden oder um Geld zu verdienen, sondern dass ich Deutschrap sozusagen als Genre auch etwas zurückgebe und etwas kreiere, was mir selbst fehlt.
Und gibt es ein Thema oder Themen, die du vielleicht schon lange behandeln willst in deiner Musik, aber die jetzt bis jetzt noch nicht dran gekommen sind?
Oh, ist schwierig daran zu denken, weil für mich jetzt, ich bin gerade immer noch bei diesem Album und ich bin so krass schön, diese Themen aufgearbeitet zu haben und in dieses Album gepackt zu haben. Ich glaube, bei meinem nächsten Album, so was mich gerade so textlich interessiert oder so songmäßig, ist Songs zu schreiben, wo es um Freundinnenschaft geht und auch so ein bisschen um so eine gewisse Melancholie. Ich habe das Gefühl, dass ich bei diesem Album, sowohl bei Free, aber auch bei Ebro Story, mir schreiben total viele Leute, dass sie weinen, wenn sie das hören, also die Songs gehört haben. Und ich glaube, das ist auch, weil es geht in dem Song nicht darum, dass man den hört und danach sich denkt, ah ja, ich weiß, was zu tun ist, sondern es ist eher wie eine Umarmung. Und ich glaube, für mich ist gerade so das Spannendste am Songtexte schreiben oder an Songs kreieren, wenn ich etwas kreiere, was wie eine Umarmung ist. Und ich glaube, das wäre so, und deswegen denke ich auch an Freundinnenschaften, aber auch an Familie. Das wären für mich so Themen beim nächsten Album.
Was willst du sonst als nächstes machen als Musikerin? Gibt es da schon Pläne, in die du uns einweihen kannst?
Also als nächstes gehe ich ja auf Tour und da freue ich mich schon sehr darauf. Vor allem, weil ich so einen schönen Moment habe. Ich war vor 10 Jahren auf meiner allerersten Tour Und ich habe die Backgrounds, also zwei von den Background-Sängern, die damals schon dabei waren, sind dieses Mal wieder dabei, nach 10 Jahren.
Cool.
Und wir haben so eine Reunion, was ich super schön finde. Und ich glaube, ich werde mich über den Winter hinsetzen und schon an dem nächsten Projekt arbeiten. Es wird wahrscheinlich eher ein Mixtape. Und ich hatte ja auf dem Album keine wirklichen Features. Also ich hatte Additional Vocals und ich hatte ein Skit von Bangerfabrik. Aber ich habe Bock, so ein Mixtape zu machen und ganz viele Artists einfach einzuladen und ja, irgendwie was Größeres daraus zu machen.
Cool, cool, cool. Wir sind fast am Ende der Folge. Zum Abschluss geben wir unseren GästInnen immer die Möglichkeit, Initiativen, Projekte, Menschen, MusikerInnen, AutorInnen, was auch immer dir Cooles in den Kopf kommt, vorzustellen, die deiner Meinung nach dazu beitragen, dass diese Gesellschaft ein kleines bisschen gerechter wird. Wir nennen diese Kategorie immer deine Werbeanzeige für all die Dinge, die unsere ZuhörerInnen wissen, kennen und unterstützen sollten. Und auch hier geht es nach dem Jingle los und dann darfst du gerne Werbung machen.
Okay.
Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
Okay. Meine Werbeanzeige geht an Havasor. Das ist eine der kurdische rote Halbmond. Oder andersrum ausgesprochen, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall ist es eine Organisation, die in kurdischen Gebieten den Leuten hilft. Und die meines Erachtens nach zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Diese Leute sind direkt vor Ort, unterstützen Menschen und Organisationen vor Ort. Und falls jemand Money hat zu spenden, auf jeden Fall die richtige Organisation, um Geld hinzuschicken. Ne? Und was ich auch sehr gut finde, ich darf nur eine Sache promoten, ne?
Nein. Wir dürfen ja. Ja.
Okay, und was ich so so Berlin-bezugmäßig sehr geil finde, ist so Berlin Legal Fund. Da gehen Gelder hin, um eben, weil ich vorhin ja mich so über die Polizei ausgekotzt habe, um Menschen gerichtlich zu unterstützen bei Anzeigen durch die Polizei. Und vor allem Leute, die auf Demos Gewalt von der Polizei erfahren haben, durch die Polizei. Die können sich am Berlin Legal Fund, die können den sozusagen schreiben und bekommen da Unterstützung. Und wir können dahin spenden, um diese Leute wiederum zu unterstützen.
Sehr gut. Wir werden alle möglichen Anlaufstellen, die du genannt hast, verlinken. Vielen Dank, dass du da warst. Leute, geht auf die Tour, hört das Album. Ja, also kann ich nur sagen, schön, dass du heute meine Gästin warst. Ebo, danke.
Ja, danke dir. Ich fand's auch richtig nice. Vielen, vielen Dank.
Dann hört auch in 14 Tagen wieder rein in unsere nächste Folge. Schaut mal vorbei auf veto-mac.de oder eben bei Instagram. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüssi.
Ciao.
Hey, bist du noch da? Dann bis bald. Du hörst ganz schön laut den Veto-Podcast. Alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin, folgt uns auf Instagram und TikTok.